Hallo Daniel.
Hallo Thomas. Na, was trinkst du gerade?
Ich beschließe heute die Wodka-Trilogie mit Wodka Lemon.
Ich habe ein zünftiges Radler. So, als Bayer bekommt man den Zug antrainiert. Deswegen muss ich das Glas schnell wegstellen. Lieber Thomas, ich habe ein Thema für uns, das, glaube ich, alle Philosophen und Philosophinnen irgendwann betrifft, sofern sie mit dem öffentlichen Diskurs zu tun haben. Und zwar geht es um Philosophie und den ganzen Rest. Sagen wir mal so, dieser ganze Rest betrifft die Frage, was in unserem Fach so passiert, wie sich unser Fach zu anderen Wissenschaften verhält und wie sich unser Fach zum öffentlichen Diskurs verhält. Wir haben ja schon mal vorgehabt, dass wir da zum letzten Punkt nochmal selber drüber sprechen, also Public Philosophy. Aber lass uns erstmal über diesen mittleren Punkt sprechen. Denn ich habe in meiner Diskussionspraxis, die, wie du weißt, gewisse routinemäßige Formen erreicht hat in den sozialen Medien, ein sich wiederholendes Schema festgestellt. Und dieses sich wiederholende Schema besteht darin, dass ich also mit VertreterInnen unterschiedlicher Disziplinen in Diskurs und in diesem Diskurs natürlich in argumentativen Konflikt gerate und sich dort immer die gleichen Vorurteile über die Philosophie erstens und zweitens seltsamen Reaktionen im Argument zeigen. Lass mich das mit einer Konkretisierung beschließen. Erstens, Philosophie gilt also in den allermeisten dieser Disziplinen, vielleicht nicht in der Germanistik, vielleicht nicht in der Geschichte. Das sind so die beiden, die uns am nächsten sind. Aber so in fast allen anderen Sozialwissenschaften wie Naturwissenschaften mehr oder weniger als Schwurbeldisziplin. Also als eine Disziplin, in der nur gelabert wird, wo also auch irgendwas behauptet wird, ohne irgendeine Grundlage, schon gar keine empirische. Das wird mit Bewegung auf die MINT, MINT-Wissenschaften, immer stärker, dieser Vorwurf. Also bei den Ingenieurswissenschaften würde ich sagen, die am ehesten noch die angewandtesten der MINT-Wissenschaften sind, vielleicht noch Informatik, ist es am stärksten. Philosophie ist einfach nur Gerede ohne irgendeinen praktischen Nutzen, ohne irgendeine praktische Funktion. Aber wir haben dasselbe auch in der Physik, in der Biologie, in der Psychologie, wie eine kürzliche Diskussion gezeigt hat. Und gleichzeitig, also wir haben einmal dieses Ressentiment der Philosophie gegenüber, gleichzeitig haben wir in allen diesen Disziplinen, aus eigener Erfahrung kann ich berichten, Ökonomie, Jura, Psychologie, Physik, manchmal Mathematik. Die Mathematiker sind, sage ich mal, ein bisschen entspannter, oft Informatik, aber auch nicht so oft wie der Rest. Und Ingenieurswissenschaften immer so hintendrein, also die erstgenannten am stärksten. Aber auch manchmal in der Soziologie, gerade in der empirisch orientierten Soziologie, Ansprüche, die ich als Philosoph nur aus der Philosophie kenne. Das heißt, wir haben eine interessante Dialektik. Wir haben einerseits eine Abwertung der Philosophie. Philosophie ist einfach nur ein Laberfach. Es also bedeutet nichts. Das, was die da reden, hat nichts mit Empirie zu tun. Und auf der anderen Seite dieser Dialektik haben wir eine metaphysische, also eigentlich philosophische Erhöhung des Anspruchs. Und das ist schon mal ein ganz interessanter Befund, dass, wenn Philosophie im öffentlichen Diskurs auf andere Wissenschaftsdisziplinen trifft, es da diese seltsame Dialektik gibt. Hast du da ähnliche Erfahrungen?
Ja, ich habe da ganz ähnliche Erfahrungen. Ich kann es noch erweitern. Mein Eindruck ist, also wie bei dir auch, muss man ja sagen, es gibt solche und solche. Also ich kenn Physiker, die völlig offen sind für philosophische Diskussionen und die ein Bewusstsein dafür haben, dass wir was anderes machen als die und deshalb hinhören. Ich kann auch die Politikwissenschaften hinzufügen. Da habe ich auch
Ah ja.
beides erlebt. Also hanebüchene, anthropologische, begriffslogische, geschichtsphilosophische Annahmen kombiniert mit, was ihr macht, ist ja Blödsinn.
Ja.
Einerseits und andererseits auch wieder ein großes Interesse und ein Bewusstsein dafür, dass die Politikwissenschaft nicht so weit weg ist von uns, also irgendwie immer mal so, mal so. Ich will noch ergänzen, Es ist oft auch das Vorurteil, dass die Philosophie über dieselben Sachen redet,
Ja.
wie andere Wissenschaften. Also diejenigen, die
Aber
sich
meint
dann.
es besser zu wissen.
Genau. Also sozusagen ist es irgendwie zum Beispiel in der Physik oder aus der Physik gibt es dann das Vorurteil, ja, wir reden ja auch über Zeit und Raum und Materie und solche Sachen, was gar nicht unbedingt stimmt. Wir reden ja nicht über Raum, sondern Raumbegriffe, aber gut. So, das heißt, wir reden über dieselbe Sache. Wir meinen es besser zu wissen, das ist die Unterstellung, und zugleich noch wissen es ja die Naturwissenschaften aber tatsächlich besser als wir. Das heißt also, das sind drei Unterstellungen. Selbes Thema, was nicht stimmt, Besserwisserei auf unserer Seite, Unterstellte, und dann ein unterstelltes tatsächliches Besserwissen von Seiten der empirischen Wissenschaft, um das noch so ein bisschen zu spezifizieren.
Lieber Thomas, erlaubst du mir kurz die vierte Wand zu durchbrechen?
Ja.
Pass auf, ich mache das mal kurz, ja? Liebe Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wir als Philosophen, zumindest wir zwei, beanspruchen niemals über ihre werten Gegenstände, ihrer werten Wissenschaften zu sprechen. Wir haben da keine Ansprüche. Wir haben da nichts investiert. Wir haben die Fächer nicht studiert. Wir wissen nicht, worüber wir da sprechen. Aber, und das ist wichtig, Sie alle, wie Sie da Wissenschaften machen, wie Sie wissenschaftliche Artikel formulieren, wie Sie wissenschaftliche Bücher schreiben, wie Sie in wissenschaftlichen Diskussionen Beiträge formulieren, Sie alle formulieren Argumentationen, gebrauchen Begriffe, greifen teilweise auf philosophische Konzepte zurück. Und in diesem Moment, wo sie Argumentationen gebrauchen, Begriffe gebrauchen, philosophische Konzepte in irgendeiner Form evozieren, darauf zurückgreifen, referenzieren, in diesem Moment und nur in diesem Moment werden wir als Philosophen aktiv. Dasselbe gilt, wenn Sie einen Anspruch erheben, den wir Philosophen nur aus der Philosophie kennen. Alles ist physikalisch. Alles ist Verhalten. Alles ist Gesellschaft. In diesem Moment formulieren Sie keine wissenschaftliche These mehr, sondern eine metaphysische These. Und in diesem Moment haben Sie den Bereich der Philosophie betreten und müssen sich leider der philosophischen Kritik stellen. Es tut mir leid, aber das ist der logische Anspruch, den Sie selber erheben. Deswegen mein Rat, bleiben Sie bei Ihrer Wissenschaft, reflektieren Sie Begriffe und wenn Sie an bestimmten Stellen mit Argumentationen, Begriffen und philosophischen Konzepten ins Gehege kommen, fragen Sie die Leute, die sich damit auseinandersetzen, uns. Mehr wollen wir gar nicht. Vielen Dank.
Ein sehr schönes Public Service Announcement, dem kann ich mich nur anschließen. Denn was mir tatsächlich aus der Physik, und in dem Fall sind es die Physiker und lustigerweise auch vor allem die Physiker, Physikerinnen nicht so, muss ich sagen, ganz persönliche Erfahrung. Und zwar auch eher die Zweitsemester als die Höheren, die dann eben ankommen mit: Die Physik ist eine Theorie von allem.
Natürlich.
Und das ist so ein Paradebeispiel für das, was du beschrieben hast. Das ist keine physikalische Aussage mehr. Das ist eine wissenschaftstheoretische Aussage.
Mindestens. Mindestens. Ja.
Genau, mindestens.
Je nachdem, wie man Theorie versteht, ist es mindestens eine wissenschaftstheoretische Aussage. Wenn man Theorie ontologisch versteht, ist es eine Metaphysik.
Ja, aber Daniel, das kann man doch jetzt uns auch als entsetzliche Arroganz auslegen. Also wer sind denn wir, dass wir irgendwie die Leute in ihre Schranken weisen? Wer sind denn wir, dass wir armen Zweitsemestern irgendwie nachweisen, dass sie in Widersprüche geraten, indem sie Ansprüche erheben, die sie gar nicht einlesen
Wir sind die
können?
Vertreter derjenigen Disziplin, die 2400 Jahre lang, 500 Jahre lang, 2600 Jahre lang nichts anderes getan hat, als das menschliche Denken in seine Schranken zu weisen. Das ist das, was wir machen. Das ist unser Job. Übrigens weisen wir die nicht in ihre Schranken, sondern wir weisen sie auf ihre Schranken hin. Das ist ein Unterschied. Die Physik zum Beispiel, die mir erzählt, sie wäre eine Theorie von allem, die muss ich darauf hinweisen, dass sie eine empirische Wissenschaft ist. Und als empirische Wissenschaft kann sie gar keine Theorie von allem sein, jedenfalls nicht a priori. Sie kann das beanspruchen, sie kann sagen, wir werden irgendwann mal eine Wissenschaft von allem sein. Sehr wahrscheinlich wird das nie der Fall sein. Wir sind aber zunächst einmal eine Wissenschaft von empirisch gegebenen Sachverhalten, von empirischen Gegenständen, von Experimenten, von Dingen, die konkret empirisch untersucht werden. Aber keine Theorie von allem, wo man sagen kann, alles ist physikalisch und jetzt soll erstmal einer kommen und mir zeigen, dass ich falsch liege. Das ist Metaphysik. Und man muss dann eben klar machen, jetzt habt ihr unseren Tanzbereich betreten und jetzt müsst ihr damit leben, dass Philosophen euch kritisieren. Und diese anthropologischen Annahmen, die du angesprochen hast bei Politikwissenschaftlern, die mir übrigens auch bei InformatikerInnen oft begegnen, das ist häufig so eine Pigeon-Philosophy. Da hat man hier mal was gelesen, da mal was gelesen, hat sich so ein Weltbild zusammengeschraubt und nennt dann irgendwie vier Namen, die ganz besonders autoritär klingen. So funktioniert Philosophie schon dreimal gar nicht. Ja? Und da werden wir dann als Philosophen aktiv und sagen, und Philosophinnen, und sagen, tut mir leid, das ist Sophistik. Das funktioniert so gar nicht als Argument.
Aber Daniel, erzähl doch mal, was passiert denn, wenn man das sagt? Also, ich vermeide ja Social Media wie der Teufel Weihwasser, weil ich weiß, ich lasse mich in solche Diskussionen reinziehen. Ich war ja früher auch auf Facebook und als das, naja, es gibt es immer noch, aber du weißt, was ich meine. Und irgendwann habe ich mich aus Zeitgründen zurückgezogen, weil ich in diese Diskussion ja genauso reingezogen werde wie alle anderen. Und mit Familie und Beruf war mir das zu viel.
Ich
Ich
habe ja
kenne.
weder Familie noch Beruf. Nein,
Du
also
weißt,
ich
was
mache
ich
das
meine.
trotz Familie und Beruf.
Genau, das ist schon eine Entscheidung, die man treffen muss. Und also ich habe mich damals dagegen entschieden. Und ich kenne den Kraftaufwand und den Zeitaufwand. Und ich war nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Das ist ja auch noch ein Preis, den man zahlt. Und ich halte das für eine bewundernswürdige und schwierige Aufgabe. Gar nicht was, was man irgendwie abwerten soll. Das ist nur was, wogegen ich mich entschieden habe, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Und du machst die jeden Tag. Welche Erfahrungen machst du denn, wenn du Leute darauf hinweist, dass sie sich vielleicht ein bisschen übernommen haben in ihrem, ach so, wissenschaftlichen Anspruch? Reagieren die nicht sehr positiv und sagen, ach, vielen Dank für den Hinweis?
Also das Interessante ist ja, dass gerade wenn es um Philosophie geht, die in Argumentationen eine Rolle spielt, wo sie als Autorität herhalten soll. Und insofern sind der Großteil der Argumentationen, in denen sie als Autorität herhalten sollen, auch relativ herablassende, polemische, rhetorisch durchaus aufgeblasene Formen von Argumentation. Und ich habe irgendwann einfach aus Effizienz und Ökonomiegründen, irgendwie übrigens aus einer ähnlichen Überlegung wie bei dir, was mit Zeitersparnis zu tun hat, entschieden, dass ich gesagt habe, ich reagiere immer adäquat. Wenn mir jemand polemisch kommt, kriegt er logisch die volle Packung und auch argumentativ, dann bin ich quasi wirklich hochgerüstet. Und bin auch in der Lage, Comebacks zu formulieren und kann auch mit Trollen umgehen. Wenn aber jemand sachlich zu mir kommt und eine Frage stellt, oder vielleicht muss er ja gar nicht unterwürfig sein, er kann ja sagen, tut mir leid, aber ich finde das nicht schlüssig, können Sie mal erklären, warum das so ist? Ich empfinde das nie als Angriff, aber dann werde ich auch einfach freundlich und versuche zu erläutern, wo der Punkt ist. Also die Erfahrung, die ich mache, ist, der Großteil aller philosophischen Ansprüche im öffentlichen Diskurs ist immer mit dem Anspruch der geschwellten Brust, die dann bei mir entsprechende Reaktionen hervorruft, erstmal um diesen Anspruch zu brechen. Denn wenn ich jemanden darüber informieren möchte, dass er falsch liegt, muss ja erstmal eine Art von Bereitschaft vorliegen. Und wenn jemand schon hochgerüstet in den Diskurs kommt, dann kann ich nicht sagen, oh, könnten Sie vielleicht mal überlegen? Dann sagt er, was willst du denn eigentlich? Sondern dann muss ich sozusagen auch sagen, nö, das funktioniert nicht und muss erstmal diese Rüstung aus vorgespiegelter Selbstsicherheit zum Zerbrechen bringen, damit wir dann in ein Gespräch geraten. Das funktioniert tatsächlich in wenigen Fällen, muss ich sagen. Aber es lässt sich nicht anders organisieren, weil ich sonst tatsächlich mit jedem irgendeine Sache durchsprechen muss, was mich Zeit kostet und am Ende, weil mein Gegenüber eben kein Philosoph ist, dazu führt, dass er sich nur selbst bestätigt. So gehen tatsächlich die allermeisten Diskussionen mit Ökonomen, Psychologen, Physikern und so weiter aus. Vielleicht ein, zwei Anekdoten mit den Physikern. Da gab es einen Satz, den ich formuliert habe. Da ging es um Astrophysik und Kosmologie. Und sie wollten mir also die ganze Zeit verkaufen, Kosmologie sei kein Teil der Astrophysik. Woraufhin ich dann eben entsprechende Institute aufgesucht habe, die also genau das machen und gesagt habe, sie müssten dann vielleicht die Kollegen darauf hinweisen, dass sie da also eine Unterscheidung vornehmen müssen. Das heißt, da wird eine Compartmentalization eingeführt, so nennt man das in der Rhetorik, die also den problematischen Teil abtrennt, damit man den unproblematischen Teil verteidigen kann. Das ist eine rein rhetorische Taktik. Und das Ende vom Lied war, dass diese Physiker, die ja eigentlich auf empirischen Sachverhalten argumentieren, nie in der Lage waren, also es gab, glaube ich, von all denen, die das thematisiert haben, zwei oder anderthalb, könnte ich sagen, die in der Lage waren, meine tatsächliche Aussage zu adressieren. Der Rest hat da irgendwas hineininterpretiert. Was ja verständlich ist, die haben keine Ausbildung in Hermeneutik, die haben keine Ausbildung in Lektüre. Das ist nicht ihr Bereich, ihr Spielbereich. Aber sie haben natürlich Ansprüche erhoben auf diesen Spielbereich. Das ist halt ganz interessant, sich anzuschauen, dass bestimmte Wissenschaften bestimmte Routinen nicht beherrschen und dann aber eben mit einem eigentlich rein rhetorischen Anspruch, so wie so ein normaler Alltagsbürger, meint, sie könnten sich da jetzt sozusagen ins Recht setzen. Das andere Beispiel war eine Diskussion mit Physiker, Entschuldigung, mit Psychologen, die ich vor kurzem hatte. Ich habe die etwas polemische Diskussion gestartet, irgendwie, normalerweise sagt man, die Psychoanalyse sei also eigentlich nur eine Pseudowissenschaft und die wissenschaftliche Psychologie sei die wirkliche Psychologie. In der Philosophie gibt es das Konzept der rationalen Psychologie, das bekanntermaßen bei Immanuel Kant schon problematisiert wird. Edmund Husserl und Martin Heidegger problematisieren den Psychologismus und dieses Problem ist nie aufgelöst worden und heutige Philosophie des Geistes und auch Kognitionswissenschaft argumentieren immer noch psychologistisch. Und vor dem Hintergrund könnte man sagen, das ist keine wissenschaftliche Argumentation. Und Psychoanalyse, sofern sie keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebt, sondern nur einen therapeutischen Anspruch, also ein hermeneutisches Angebot an den Patienten formuliert, sich selbst zu verstehen, ist keine pseudowissenschaftliche Veranstaltung, sondern einfach quasi eben das, also eine therapeutische Hermeneutik, ja. Und deswegen habe ich die These aufgestellt, zu sagen, wissenschaftliche Psychologie ist die Pseudowissenschaft und Psychoanalyse ist keine. Das hat natürlich sofort wissenschaftliche PsychologInnen getriggert, die dann aber auch nicht in der Lage waren, da also sachlich damit umzugehen mit dieser These. Es gab aber einen sachlichen Einwand, den fand ich ganz interessant, wo jemand versucht hat, meine Kritik, nämlich dass Psychologie logische Voraussetzungen verdinglicht, dass ich zu einer Sache macht und so, jemand gesagt hat, ein sehr wesentlicher Teil der Psychologie sei der radikale Behaviorismus. Ich kenne das aus der Sozialpsychologie als eine Position aus den 60er Jahren von Skinner, die so bis in die 70er hineingereicht hat, die aber natürlich massive Kritik einfahren musste, weil sie sowohl empirisch problematisch war als auch in ihren Voraussetzungen, die aber jetzt irgendwie so als normalwissenschaftlich verkauft wurde. Also habe ich gesagt, naja, der radikale Behaviorismus ist eigentlich ein Metaphysizismus. Er reduziert alles auf Verhalten. Er geht richtig davon aus, dass der Psychologismus unwissenschaftlich ist. Er geht falsch davon aus, dass er dann alles quasi physikalisieren kann, anstatt einfach sich zu beschränken, zu sagen, ja, ich beschreibe halt Verhalten. Und das ist nicht alles, was man beschreiben kann, aber es ist halt einiges. Und da gab es dann einige, die dann auch mit Evolutionsbiologie argumentiert haben und so. Und man hat aber beobachtet, dass der Anspruch dieser Wissenschaftler, ob es jetzt Psychologen waren, Physiker oder auch Ökonomen, immer einer war, der über das Empirische hinausging. Es gab immer den Anspruch, alles damit zu erklären, die menschliche Natur damit zu erklären, den Menschen selbst damit zu erklären, die geschichtliche Entwicklung zu erklären. Also eigentlich für so philosophische Ansprüche, die wir aus metaphysischen Konzepten kennen, die wir aus der Geschichte der Philosophie kennen. Und das ist schon bemerkenswert, dass in der wissenschaftlichen Ausbildung die Selbstbeschränkung tatsächlich offensichtlich keine methodologische Rolle spielt. Und insofern würde ich sagen, wir nehmen da eine notwendige Systemstelle ein.
Und jetzt selber mal psychologisch sprechen oder zumindest empirisch sprechend, scheint mir die übliche Reaktion auf, sagen wir mal, dieses Ernstnehmen der Ansprüche, also das Sehen und Ernstnehmen dieser überzogenen Ansprüche, scheint mir normalerweise der Vorwurf der Arroganz zu sein. Also das ist, was einem schnell passiert, ne?
Überheblichkeit, Arroganz,
Überheblichkeit eben, wie ich es
sich
gerade schon.
selbst für einen Universalgelehrten halten, ja,
Ja, genau. Also im Grunde natürlich reine Projektion, psychologisch gesprochen. Denn wir sind ja gar nicht die, die die Ansprüche stellen, sondern wir sind
wir
nur
kritisieren sie nur.
die darauf hinweisen, was ihr gerade gesagt habt, geht weit über das hinaus, was ihr sozusagen liefern könnt, auch überhaupt jemals liefern könnt, weil es einfach jenseits der Wissenschaften liegt. Also wer sowas sagt wie empirische Wissenschaften klären alle Fragen, müsste ja auch die Frage klären können, ob empirische Wissenschaften alle Fragen klären können. Ich meine, das sind so reflexive Probleme, die wir immer wieder besprochen haben.
Wer sagt, alles sei empirisch, der müsste behaupten, Empirismus sei empirisch. Ne?
Ja, genau, und so weiter. Und oder wer sagt, es gibt nur Atome, müsste behaupten, dass auch die Behauptung, dass es nur Atome gibt, selber ein Atom ist und so weiter. Also das hatten wir immer mal wieder. Und wenn man Philosophie macht, lernt man solche Probleme kennen. Also man lernt zu sehen, was daran problematisch ist. Man
Und wenn
lernt.
man keine Philosophie macht, lernt man sie nicht kennen. Vielleicht liegt da auch ein Grundproblem dieser Wissenschaften, dass sie gar keine philosophische Propädeutik haben, mit der diese, sag mal, sehr allgemeine Grenzziehung eines empirischen Wissenschaftsanspruchs, der ja alle Wissenschaften, möchte ich sagen, prägt, also sowohl von Geschichtswissenschaft genauso wie, naja, Germanistik, Literaturwissenschaft vielleicht ein bisschen weniger, die sind reflektierter hermeneutisch, aber Sozialwissenschaften gibt es einen großen Bruch zwischen hermeneutischen und empirischen Ansätzen und dann aber natürlich die gesamten MINT-Wissenschaften, dass sie gar nicht verstehen, was empirisch bedeutet. Ne? Empirisch bedeutet nicht, ich habe immer recht. Oder wenn ich auf den Gegenstand mich beziehe, dann habe ich eine große Tradition von großen Physikern hinter mir, die mir sagen, ich habe eine Theorie von allem. Sondern empirisch bedeutet einen skeptischen Anspruch. Ich stelle eine Theorie auf, die ich ganz hart prüfen muss und vielleicht als Goldkörnchen am Ende des Claims. Ja? Also ich siebe den ganzen Tag Sand und am Ende des Tages habe ich vielleicht ein halbes Gramm Korn, ein halbes Gramm Goldkorn gefunden, das ich dann zu jemandem bringen kann, der das in Dollar umwandelt.
Und
Das ist
da.
ein Bild von Wissenschaft, das ich sehr vermisse, weil diese Selbstsicherheit eigentlich etwas Illusorisches hat und auch etwas, naja, Verzweifeltes. Man hat den Eindruck, sie müssen da eine Art von Mangel kompensieren. Ja.
Andersrum scheint es mir eben so zu sein, dass in ganz vielen Geisteswissenschaften, teilweise auch in den Sozialwissenschaften, dann eben gesagt wird, naja, es ist alles Gold, es ist alles Schlamm oder es ist
Genau.
alles nur eine Frage des Standpunkts. Also auch da würde ich mir wünschen, dass es genau dieses Bild wieder mehr gibt, denn genau darin sind sich doch eigentlich alle Wissenschaften gleich, dass sie sieben und sieben und sieben und sieben und ob das jetzt Texte sind, die gesiebt werden, Argumente sind, die gesiebt werden oder irgendwas oder Daten, die gesiebt werden, ist ja eigentlich egal. Aber der Unterschied zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft, darauf sind wir auch schon eingegangen in der Folge, ist ja, dass wir mehr sieben. Und es wäre so schön, wenn sagen, sich alle Wissenschaften daran erinnern würden, dass man halt nicht unbedingt dasselbe siebt oder vielleicht auch nicht dasselbe sucht, aber sieben tun wir alle.
Pass auf, nochmal die vierte Wand. Liebe WissenschaftlerInnen, wir sind nicht der Meinung, dass GeisteswissenschaftlerInnen es besser machen als ihr. Ehrlich gesagt sind wir der Meinung, dass GeisteswissenschaftlerInnen von euch oft sehr viel lernen können, was empirische Orientierung betrifft. Wir sind der Meinung, dass LiteraturwissenschaftlerInnen, GermanistInnen, HistorikerInnen manchmal ein bisschen mehr auf das gucken könnten, was tatsächlich gegeben ist. Als Philosophen verteidigen wir nicht die Unterscheidung von Geistes- und Naturwissenschaften. Wir verteidigen die Rechtfertigbarkeit von Ansprüchen.
Sehr schön. Und damit scheint mir doch auch ein gutes Schlusswort gefunden zu sein.
Ich hoffe.
Deshalb sage ich Cheers und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.